Herzlichen Dank. Der Witz ist, hier ist es richtig drauf gewesen, hier kam es nicht. Vor über 40 Jahren bin ich zum ersten Mal in den USA gewesen, in Kalifornien. Und an einem Tag haben mich die Freunde, bei denen ich übernachtet habe, mitgenommen auf einen riesigen Friedhof. Also ich habe mein ganzes Leben noch nie so einen großen Friedhof gesehen und seither auch nicht. Sah ganz anders aus, wer schon im amerikanischen Friedhof gewesen ist, sieht völlig anders aus als deutsche Friedhöfe. Es war ein Forest Lawn Memorial Park in Glendale, das ist eine Vorstadt von Los Angeles. Und wir sind da hochgefahren, es ist also so groß, dass man mit dem Auto reinfährt. Und es ging den Berghang hoch und je höher wir kamen, desto mehr konnte man über Los Angeles hinwegblicken. Oben auf der Höhe war ein Garten angelegt und in diesem Garten waren die Nachbildungen von Michelangelo, David und Mose und so weiter, das habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Aber das Interessanteste kam erst danach. Ganz oben auf der Hügelkette war ein riesiges Gebäude, wie ein Theater. Das sah nicht nur aus wie ein Theater, das war ein Theater. Und wir sind da reingegangen und wie das so im Theater ist, wurde es nach einiger Zeit dunkel. Und dann haben wir etwas gesehen, was ich nie vergessen habe. Nämlich das größte religiöse Gemälde, zumindest gesagt, das je hergestellt worden ist. Dieses Gemälde ist, ich habe das ausgerechnet, ungefähr 100 Quadratmeter groß. Also so wie eine anständige Wohnung. So ein großes Gemälde, gemalt von einem Polen für die Weltausstellung in New York, 1900 oder wann die gewesen ist. Und dieses Gemälde wurde dort gezeigt, aber man hat nicht das ganze Gemälde gesehen auf einmal, sondern die haben dann mit dem Projektor immer wieder eine Gruppe von Leuten und Personen auf diesem riesigen Gemälde gezeigt. Sie haben zum Beispiel den Blick gerichtet auf die Pharisäer, dann der Maler hat sich vorgestellt, dass auch die Hirten da waren. Was sie getan haben, ist, die haben nicht jetzt eine große Ansprache gehalten oder sowas dazu, sondern sie haben praktisch nur ausschließlich Bibelverse vorgelesen. Immer auf die Personen und die Leute bezogen. War extrem eindrücklich. Und am Schluss haben sie Jesus gezeigt. Nicht, wie er am Kreuz war, das war eine Kreuzigungsszene, sondern wie er direkt vor dem Kreuz stand und auf diese ganze Menschenmenge geschaut hat. Als es vorbei war und wir dann das ganze Bild gesehen haben, wurde es dunkel und dann zeigten sie nochmal ein Bild. Dieses Bild zeigte zuerst im Hintergrund die Kreuze. In dem Fall waren die Kreuze leer. Und im Vordergrund war das offene Grab. Und nur ein paar Schritte vor dem offenen Grab stand Jesus und schaute über die Stadt Jerusalem hinweg vom Grab aus. Aber er hat eigentlich nicht auf die Stadt Jerusalem geschaut, sondern er hat den Himmel dahinter geschaut. Und er hatte der Künstler eine riesige Wolke gemalt und eine Wolke, die nicht so aussah, wie Wolken normalerweise aussahen. Sehen. Diese Wolke bestand aus dem, wie es in Offenbarung 7, Vers 9 heißt, aus einer Wolke von Zeugen, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Ja, aus allen Zeiten. Leute, Heilige durch die Jahrhunderte hindurch, die Pilgerväter und weiß ich, wer alles noch alles auf diesem Gemälde drauf war. Wir haben Repro mitgenommen von diesen Bildern. Ich hätte, wenn wir noch was Altmodisches hier hätten, wie einen Diaprojektor wollte ich sagen. Dann könnte ich das sogar zeigen, weil ich nämlich die Bilder mir damals mitgenommen habe. Wahrscheinlich gibt es heute alles auf CD. Daran merkt ihr, dass es schon so Jahrzehnte her ist. Aber irgendwie erinnert mich dieses Bild von diesem auferstandenen Christus an das, was wir gerade eben gesungen haben. Auferstanden aus des Grabes Nacht. Jesus hat uns helles Licht gebracht. Freude bricht durch alle Dunkelheit. Jesus lebt in Ewigkeit und wir werden mit ihm leben. In der Herrlichkeit bei ihm allein, was kann es noch Schöneres geben, als Freunde des Herrn schon hier zu sein. Wir kommen von Karfreitag her, wir kommen von Ostern her. Und vor zwei Tagen habt ihr miteinander den Himmelfahrtsgottesdienst gefeiert. In wenigen Tagen werden wir Pfingsten feiern. Dieses Wochenende wird in den Landeskirchen der Gottesdienst oder der Sonntag wird genannt Exaudi. Das ist das erste Wort aus der lateinischen Übersetzung von Psalm 27, Vers 7. Da steht, Herr, höre meine Stimme. Und das bedeutet praktisch, höre meine Stimme, dieses Wort. Aber was ist, wenn Gott uns nicht hört? Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber die Geschichte von Karfreitag ist die Geschichte davon, wenn Gott nicht hört. Dort am Kreuz hat Jesus gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Gott hat nicht geantwortet. Das ist ehrlich gesagt extrem schwer verständlich. Doch Karfreitag bedeutet, Gott hört nicht auf Jesus, um auf uns zu hören. Gott hört nicht auf Jesus, um auf uns zu hören. Wie gesagt, im Markus-Evangelium, Matthäus-Evangelium wird es berichtet, dass Jesus ausrief, warum hast du mich verlassen? Die größte Katastrophe wird damit beschrieben. Aber gleichzeitig auch ein endgültiger Lebensstrahl wird damit sichtbar gemacht. In dem Nazarenerlied in unserem Liederbuch ist wirklich wahr, dass mir zugute heißt es im vierten Vers, Long my imprisoned spirit lay, fast bound in sin and nature's night. Im Deutschen ist es übersetzt, lang lag mein Geist in Nacht und Qual, versklavt, verfallen dem Gericht. Da traf mich, Herr, dein Lebensstrahl, der Kerker flammte auf im Licht. Die Kette riss, frei ward ich hier, ich macht mich auf und folgte dir. Die Leute konnten das damals kaum glauben. Die Juden, wenn ihr das Neue Testament durchlest, waren davon überzeugt, was die ersten Jünger da gesagt haben, ist ein absoluter Skandal. Paulus fasste so zusammen im 1. Korintherbrief, im ersten Kapitel, im 21. Vers. Er sagt, für die Juden ist es ein Skandal, eine Gotteslästerung, dass wir behaupten, dass dort am Kreuz Gott stirbt. Die Griechen, sagt er, halten das für einen blanken Unsinn, so eine Behauptung aufzustellen. Wie kann ein Gott sterben? Aber ich bin davon überzeugt, dass John Wesley recht hatte, als er, beziehungsweise es war Charles Wesley, der es geschrieben hat, im zweiten Vers, das lese ich euch jetzt auf Englisch vor, aus dem einfachen Grund, weil es nicht ins Deutsch übersetzt ist, ich werde es aber dann auf Deutsch übersetzen. "Tis mystery all, the immortal dies. Who can explore his strange design? In vain the firstborn seraph tries to sound the depths of love divine. Tis mercy all. Let earth adore, let angels' minds inquire no more." Was das ausdrückt, ist, dass das alles ein Geheimnis ist. dass der Unsterbbare, der Unsterbliche stirbt. Und Wesley sagt, wie kann man so etwas nur verstehen? Selbst der erstgeborene Seraph, einer der großen Engel, kapiert das nicht. Diese Liebe Gottes, sie ist einfach zu tief. Es ist alles Gnade und deswegen sollen wir Gott anbeten. Heute ist vielleicht nicht mehr Karfreitag oder ist natürlich nicht mehr Karfreitag. Aber die Tatsache ist, dass die Jünger eine ganze Menge Zeit gebraucht haben, um das zu verarbeiten. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, in den Auferstehungsgeschichten, da wird den Jüngern ja an und für sich relativ früh, am Sonntagmorgen bereits gesagt, dass Jesus auferstanden ist. Könnt ihr euch noch erinnern, was am Sonntagabend geschehen ist? Emmaus war das eine, ja. Und noch was? Die anderen Jünger, Jesus ist ihnen begegnet, aber das meine ich nicht. Da steht in der Bibel ausdrücklich drin, dass die Jünger Angst hatten vor den Juden und sich eingeschlossen haben. Die haben nicht kapiert, dass Jesus auferstanden ist, obwohl es ihnen gesagt ist, worden ist. Und das geschah eine ganze Zeit lang. Es hat Wochen gedauert, bis sie das einigermaßen verstanden haben, aber noch immer nicht richtig verstanden hatten. Ich habe den Eindruck, die haben das noch nicht mal an Himmelfahrt verstanden gehabt. Weil nämlich da dran steht, dass als Jesus ihnen da erschienen ist, Apostelgeschichte 1, einige aber zweifelten. Obwohl Jesus 40 Tage immer wieder ihnen erschienen ist. Sie haben aber dann das gemacht, was der Name dieses Sonntags auch ausdrückt. Sie haben gebetet. Diese 10 Tage waren sie zusammen, um zu beten. Ich frage mich manchmal, ob wir nicht viel zu schnell über diese Tatsachen von Karfreitag und Ostern, von Himmelfahrt und Pfingsten hinweggehen. Damals ist die größte Katastrophe aller Zeiten stattgefunden, aber gleichzeitig das größte Wunder. Es ist so unglaublich, dass wir Zeit brauchen. Zeit, um die Gnade Gottes zu begreifen. Zeit, um die Liebe Gottes zu ergreifen. Margret Birkenfeld hat es in einem Lied so zum Ausdruck gebracht. Für mich gingst du nach Golgatha. Für mich hast du das Kreuz getragen. Für mich ertrugst du Spott und Hohn. Für mich hast du dich lassen schlagen. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Doch danken will ich dir dafür. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Ich bete dich an. Das ist letztlich das Einzige, was man tun kann angesichts dieser Tatsachen. Vielleicht denkt ihr jetzt, wird er heute nur alte Liedverse zitieren. Es geht mir nicht um alte Liedverse. Ich würde auch neue nehmen. Aber weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, in neuen Liedversen, viel mehr noch als in den alten, wird sehr, sehr häufig betont die Gefühle und unser Verhältnis zu Jesus. Da wird sehr viel mehr gesprochen von dem Menschen Jesus. Es wird aber nicht so sehr deutlich, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er der Herr aller Herren und der König aller Könige ist. Und ich denke, dass wir da sehr vorsichtig sein müssen. Es geht nämlich zunächst einmal um diese Tatsache, wie es ein Theologieprofessor gesagt hat, um den Tod des gekreuzigten Gottes. Die Tatsache ist, dass darüber sich die frühe Kirche jahrhundertelang gestritten hat. Da war die eine Gruppe, die hat das Gottsein Jesu so ausschließlich betont, dass die anderen gesagt haben, das kann nicht sein. Wenn wir nur das Gottsein Jesu betonen, was bringt es uns dann? Ich bin kein Gott und ich würde annehmen, dass keiner von uns ein Gott ist. Das bedeutet, wir könnten überhaupt nicht mit Jesus kommunizieren. Das, was da geschehen ist, würde uns nicht betreffen, weil es nur bei Gott geschieht. Dann gab es die anderen, die haben nur die menschliche Seite betont und haben gesagt, Jesus ist unser Bruder. Er hat alles für uns getan. Das stimmt natürlich auch. Nur der Punkt ist, wenn man nur das eine oder das andere betont, dann fehlt immer ein entscheidender Teil. Denn es ist nur Gott, der uns erlösen kann. Der Mensch Jesu kann das nicht. Es kann nur Gott tun. Aber nur, weil Jesus auch zugleich wahrer Mensch gewesen ist, wie es die Glaubensbekenntnisse sagen, wahrhaftiger Gott vom Vater in Ewigkeit geboren und wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau Maria geboren. Nur weil beides da ist, deswegen kann diese Erlösung uns auch vermittelt werden. Ich weiß, dass das schwierig ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in den Koran reingeschaut habt, euch damit beschäftigt habt. Ich habe ein paar Sachen davon gelesen. Ich gebe zu, ich habe es auch noch nicht ganz gelesen. Aber ich weiß eins, im Koran sind eine ganze Menge Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament drin. Aber was der Islam nie verstanden hat, ist, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott gewesen ist. Sie betonen das wahre Gott vielleicht oder sowas Ähnliches, aber sie sagen unmittelbar vor der Kreuzigung ist Jesus zu Gott entrückt worden. Und am Kreuz, da starb jemand anders. Das bedeutet schlicht und ergreifend, dass wir alle ewig verloren gehen, wenn das stimmt. Denn wir brauchen Gott, um uns zu erlösen. Karfreitag und Ostern ist so großartig, dass wir letztlich nur Gott loben können. Ich kann euch das nicht Punkt für Punkt erklären. Ich kann euch wahrscheinlich noch ein paar andere Dinge davon erklären, aber nicht so, dass ihr alles kapiert. Und wenn ich das könnte, dann wäre es falsch. Denn in dem Augenblick, wo ich den Begriff Gott in den Mund nehme, sage ich, dass die Dimension, von der wir sprechen, höher ist, größer ist, weiter ist, als irgendetwas, was wir uns ausdenken können. Wenn ich nämlich das alles begreifen könnte, dann wäre es menschlich. Dann wäre es nicht mehr göttlich. Und genau das ist es, was die Bibel nicht ist, was die Botschaft von Jesus Christus nicht ist. Er ist der Messias und er ist der Retter und er hört mich immer wieder neu. Aber es ist noch mehr. Es ist nicht nur, dass Gott nicht auf Jesus hört, damit er uns hören kann, sondern wie uns das Neue Testament sagt, ist es so, dass Jesus Durst leidet, um unseren Durst zu stillen. Vielleicht könnt ihr euch an diese Bibelstelle erinnern aus dem Johannesevangelium, 19. Kapitel, die Kreuzigung. Da wird berichtet, wie Jesus ausruft, mich dürstet. Hier diese Geschichte, die wir vorher gehört haben vom Dennis, das beschreibt das Laubhüttenfest. Eines der großen Feste in Israel, wo die Juden zusammenkamen, eine ganze Woche, haben aus Palmenzweigen und so weiter solche Hütten gebaut und haben da draußen gelebt, um sich zu erinnern an die Zeit in der Wüste und dem, was Gott da alles getan hat. Und unser Vers hat angefangen, unser Text hat angefangen am letzten Tag, am höchsten Tag, an dem wichtigsten Tag des ganzen Festes. Da tritt Jesus auf und sagt, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Was man dabei wissen muss, ist, dass kurz bevor das geschehen ist, ist diese Gruppe der Gläubigen hinuntergegangen vom Tempelplatz in der Gegend hinunter zur sogenannten Gihon-Quelle. Als ich das letzte Mal in Jerusalem gewesen bin, da bin ich zum ersten Mal dort gewesen an dieser Quelle. Die ist ganz eingemauert. Erinnert ans Alte Testament, wer die Geschichte sich erinnert, von Hiskia. Der Hiskia hat es alles eingemauert, damit die Feinde, die Jerusalem belagert haben, nicht auch noch Wasser haben. Und seither ist diese Quelle innerhalb der Stadt, mehr oder weniger. Und da steigt man dann eine ganze Menge von Stufen runter. Und ich habe gedacht, Quelle, naja, das ist sowas wie die Nidda oder wie die Fulda, so ein paar Tropfen, die da rauskommen und dann im Laufe der Zeit wird es immer mehr. Das ist da aber nicht der Fall. Man hat den Eindruck, dass da irgendein unterirdischer Strom in dem Felsen drin ist, denn es strömt unheimlich viel Wasser daraus. Von Anfang an ein starker Strom. Wasser ist etwas, das Leben ermöglicht. Das weist an diesem Fest zurück auf die Wüste. Als die Israeliten durch die Wüste gezogen sind und Gott ihnen immer wieder Wasser gegeben hat in der Wüste. Es weist aber gleichzeitig auch voraus auf den Tempel, auf den endgültigen Tempel. Ja, im Hesekiel-Buch, Kapitel 47, Vers 9, wird gesprochen von diesem neuen Tempel, den Gott schenken wird. Er sagt, und da bricht ein Strom hervor, eine Quelle hervor vom Altar und ergießt sich hinaus aus dem Tempel. Dieses Bild wird von Johannes aufgegriffen in der Offenbarung, im allerletzten Kapitel der Bibel, im 22. Kapitel. Da sagt er, der Engel zeigte mir auch den Fluss vom Wasser des Lebens, der wie Kristall funkelt. Die Flut entspringt am Thron Gottes und des Lammes und sie fließt in der Mitte der Straße durch die Stadt. An beiden Seiten sind dann verschiedene Bäume, die Leben bringen. In einem Lied heißt es, das Wasser des Lebens, das ist diese Flut. In Jesus ergießet sie sich, sein kostbares, heiliges Blut. O Sünder, es fließet für dich. Ein großartiges Bild, das hier da ist. Eine großartige Zusage, dass wir zu Jesus kommen können und unseren Durst stillen. Jesus sagt damit, ich genüge für jeden Tag. Ich versorge dich durch all die Jahre hindurch. Ich gebe dir genügend für alle Zeit und für die Ewigkeit. Wenn man das ganze Kapitel durchliest, dann merkt man, dass es nicht ganz so brav gelaufen ist, wie sich das anhört, wenn man diese Aussage Jesus hört, sondern es ging dabei gleichzeitig um eine Auseinandersetzung mit den Frommen seiner Zeit. Mit den Leuten, die das Rechte geglaubt haben und die das Rechte getan haben. Wir denken manchmal, die Pharisäer, das sind ganz böse Leute gewesen, die haben sich überhaupt nicht an Gottes Wort gehalten, von wegen. Die haben sich sehr genau an die Bibel gehalten. Das war genau ihr Problem. Die wussten genau, was man glauben muss und sie haben auch so weit wie möglich das Rechte getan. Was Jesus hier deutlich macht, ist, das genügt nicht. Es genügt nicht, das Richtige zu glauben und das Richtige zu tun. Wir brauchen immer wieder neu das Wasser des Lebens. Wir brauchen immer wieder Jesus Christus selber. Wir brauchen den Menschen, der zugleich Gott ist. Nur er kann unseren Durst stillen. Und er wird ihn dann stillen, wenn wir immer wieder kommen und trinken. Die Form, die griechische Form hier, das bedeutet, dass wir immer wieder kommen und trinken. Dazu noch ein drittes. Gottes Geist, haben wir vorher gehört, fließt auf die, durch die, die Jesus vertrauen. Wer auf mich vertraut, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Die Bibel, sowohl im Alten Testament wie im Neuen Testament, hat keine Satzzeichen. In eurer Bibel schon, weil sie hinterher eingefügt worden sind, aber weder im hebräischen Text noch im griechischen Text gibt es ursprünglich Satzzeichen. Die wurden später, viele Jahrhunderte später, eingefügt. Das schafft ein kleines Problem. Es ist nämlich unklar, wie dieser Vers hier zu lesen ist. Es kann mich zweierlei bedeuten. Entweder strömt dieses Wasser aus Jesus oder es strömt aus den Glaubenden. Beides ist möglich von dem Text. Aber ich habe zuerst gedacht, um alles in der Welt, was mache ich jetzt? Wie entscheide ich das, was richtige Übersetzung ist? Ich habe festgestellt, letztlich ist es unerheblich. Weil Johannes in Vers 39 dazu sagt, Jesus sprach aber von dem Geist, den die haben sollten, die an ihm glauben. Also es gilt denen, die seine Kinder sind. Exaudi, aber ich sage, bedeutet, höre meine Stimme. Das ist nicht nur ein Name. Darauf haben sich die ersten Jünger, vor allen Dingen in diesen 10 Tagen zwischen der Himmelfahrt und Pfingsten, konzentriert. Auf Gott zu hören und Gott anzurufen, Herr, höre uns. Und Inhalt ihres Gebetes war, mächtige Ströme des Segens, sende sie, Herr, uns noch heute. Wir kennen dieses Lied recht gut. Darum ging es, um diesen Geist, denn Jesus hatte das zugesagt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein, Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Und dafür haben diese Jünger diese 10 Tage gebetet, dass Gott diesen Geist schenkt. Im Englischen heißt es showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we bleed. Ich habe das bewusst gelesen, weil es nämlich was anderes bedeutet, als was im Deutschen übersetzt ist. Im Deutschen steht nur mächtige Ströme, Ströme dein Wort uns verheißt. Herr, wir bitten und flehen, send uns in Strömen den Geist. Der Dichter dieses Liedes hat aber gesagt, es sind nicht nur, hat gesagt, was um uns herum fällt, sind Tropfen der Gnade. Aber wir wollen nicht Tropfen, wir wollen Ströme des Segens, Ströme seiner Gnade. Darum bitten wir. Und dieser Text stellt uns eine Frage, und die ist, bist du zufrieden mit ein paar Tropfen der Gnade oder möchtest du Ströme des Segens? Wir sind Wesleyaner oder Nazarener, weil wir nicht zufrieden sind mit ein paar Tropfen, sondern weil wir Ströme des Segens in unserem Leben, in unseren Gemeinden und durch uns sehen möchten. Das gilt nicht nur für uns persönlich, sondern es geht darum, dass wir dann Segensträger sind. Wir sind nicht hier, um nur bedient zu werden. Das regt, ehrlich gesagt, regt mich das wahnsinnig auf. In unseren Gemeinden, ich meine jetzt nicht die Nazarenergemeinden, damit sich niemand zu sehr angesprochen fühlt, generell in den Kirchen heute geht es in erster Linie darum, was habe ich davon? Was wird mir geboten? Und darum geht es nicht. Ich weiß nicht, ob ihr mal dieses Buch gelesen habt, nicht von einem Nazarener geschrieben, sondern von einem und zwar von Rick Warren. Das eine Buch von ihm heißt Leben mit Vision. Ich finde das Buch fantastisch. Nicht allem stimme ich wahrscheinlich zu, aber es gibt kaum etwas, was ich allem zustimme. Da bin ich dafür anders erzogen worden. Aber der erste Satz dieses Buches ist ein ganz brutaler Satz. Und der Satz ist, es geht nicht um dich. Nicht ganz einfach für einen Pastor, das zu sagen zu seiner Gemeinde. Es geht nicht um dich. Aber genau darum geht es hier. Es geht nicht um uns. Es geht nicht darum, dass wir bedient werden, sondern es geht darum, dass wir dienen. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, Matthäus 20, Vers 28, sondern um zu dienen und mein Leben zu einer Erlösung für viele zu geben. Wir sollen Kanal sein für Gottes Geist. Wir sollen Kanal sein für Gottes Liebe. Davon sind die ersten Christen gekennzeichnet worden, gewesen. In Offenbarung im dritten Kapitel, da wird über die Gemeinde in Smyrna, ist das glaube ich gewesen, gesagt, du hast nur eine kleine Kraft, aber ich habe dir gegeben eine offene Tür. Ich finde das toll. Wir brauchen keine Riesenkräfte haben, wir brauchen nicht super zu sein. Es ist Jesus, der die Türen öffnet und der Menschen zu sich zieht. Wir können ein bisschen was dazu tun. Natürlich. Dafür sind wir da, dass wir was dazu tun. Eines, was wir tun können, ist das, was die ersten Christen getan haben. Etwas, was offensichtlich die Leute, ich rede jetzt von denen, die keine Christen gewesen sind, am meisten beeindruckt haben, ist das, wie die Christen sich untereinander lieb gehabt haben. Nicht, wie sie am besten übereinander hergezogen sind, sondern wie sie sich geliebt haben. Ich wünsche mir, dass das viel mehr passiert. Ich wünsche mir, um auf dieses Bild, von dem ich am Anfang gesprochen habe, von der Auferstehung zurückzukommen, ich wünsche mir, dass wenn diese große Zahl vor Jesus Christus steht, dass wir dann mit dabei stehen, dass wir mit in dieser großen Zahl, die niemand zählen kann, mit dabei sind. Und dass viele mit dabei sind, die wegen uns, wegen unserem Leben, wegen unserem Dienst, wegen unserem Einsatz mitsingen, herrlich ist es ja, erlöst zu sein. Aller Glanz der Welt verliert den Schein. Er hat herrlich uns, ja uns befreit. Jesus lebt in Ewigkeit. Und wir werden mit ihm leben. In der Herrlichkeit bei ihm allein. Was kann es noch Schöneres geben, als Freunde des Herrn schon hier zu sein? Lass uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür.